Ich war tatsächlich in sehr vielen Hundeschulen mit dem Labrador, in 14 Hundeschulen und war ein sehr schwieriger Hund. Hab auch also sehr viel Reibung mit dem auch gehabt, sehr viel Boxkampf auch mit dem permanent. So, und wenn da mir dann jemand gesagt hat, okay, du musst das und das machen, sonst ist dein Hund so und so, da ging bei mir sofort die Schranke hoch. Muss ich hier machen. Ich muss hier gar nichts machen, ne, so.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Was beschäftigt einen, wenn der erste eigene Hund einzieht? Darüber spreche ich heute in einer Canis Gästefolge mit Yvonne Navrat und Mustafa Irmak. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr im Canis Podcast zu Gast seid.
Hallo liebe Jona.
Hallöchen.
Durft ja schon mal bei euch zu Gast sein und jetzt habe ich euch andersrum sozusagen eingeladen in unsere Canis Gästefolgen. Ja, wir sprechen heute ja über ErsthundehalterInnen, weil das ja auch das große Thema in eurem Hunde-Podcast ist,
genau.
Oder?
Ja, das ist unsere Nische, die Ersthundehalter oder Ersthundebesitzer.
Könnt ihr einmal sagen, für alle, die euch nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr auch so in eurem Podcast, in euren Hundeschulen?
Ich bin Yvonne Navrat, ich habe meine Hundeschule in Bremen. Ich bin gelernte tiermedizinische Fachangestellte und habe 2010 bei Canis meine Ausbildung angefangen, 2013 meinen Abschluss gemacht und habe in dieser Zeit auch den Mustafa dort kennengelernt. Wir waren im gleichen Jahrgang und auch ja tatsächlich direkt im ersten Seminar, ne, oder im ersten Workshop haben wir uns gleich kennengelernt, Einführung in die Kynologie, waren zusammen mit den Hunden spazieren und haben dann eigentlich das ganze Studium zusammen praktisch absolviert und und haben viel zusammen gemacht, auch am Anfang, viele Projekte. Dann ist das irgendwann ein bisschen eingeschlafen und seit Corona sind wir wieder sehr aktiv in der Zusammenarbeit mit Workshops, Intensivcoaching und eben auch dieses Podcast-Projekt.
Mein Name ist Mustafa Irmak, also ich komme aus dem Raum Bielefeld, also Bad Sassuffeln. Ich habe auch zwei Standorte hier. Und genau, wir haben uns damals mit Yvonne Bakanis im Studium kennengelernt. Ich selber war damals schon als Hundetrainer tätig. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich muss irgendwie noch so ein bisschen Fachwissen mir aneignen und habe dann irgendwann mal das Canis-Studium gesehen und habe mich dann sofort angemeldet und habe da auch tatsächlich noch als Hundetrainer da viel für mich mitnehmen können. Ja, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Yvonne und ich, als wir uns da beim Canis-Studium kennengelernt haben, lass uns doch mal Dinge zusammen machen. Und das Letzte, wo wir halt dann gesagt haben, komm, nach Corona, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die Ersthundebesitzer so ein bisschen informieren, weil das kommt bei uns in den Hundeschulen meistens immer zu kurz, weil die sehr viel Fragen haben und man kann in so einer Stunde das Ganze gar nicht so aufgreifen. Und dann haben wir gesagt, okay, das gibt doch jetzt diesen Podcast. Da kann man auch viele Infos dann in dem Moment weitergeben. Und dann haben wir dann den Podcast Hundsfälle ins Leben gerufen für Ersthundebesitzer.
Also die Idee dahinter war, diesen ganzen Theorieinhalt, der wichtig ist für Ersthundehalter oder auch Welpenbesitzer oder Tierschutzhunde, also gerade wenn man einen neuen Tierschutzhund bekommt, diesen ganzen Theorie-Part, den irgendwo unterzubringen. Da hatten wir erst überlegt, so Webinarform zu machen oder irgendwie eine Videothek aufzubauen. Aber der Podcast war so jetzt die einfachste Variante, wo wir auch wirklich viele Menschen erreichen dann. Und wir haben wirklich von Anfang an, also die ganzen Basics, was brauche ich für die Ersthundeausstattung, welche Versicherungen brauche ich und so weiter und so fort. Und wir sind ein reiner Infopodcast, also wir erzählen auch ein bisschen zwischendrin und lachen auch mal. Haben auch Spaß, aber wir sind eben kein Laber-Podcast in dem Sinne, sondern es ist wirklich rein fachliche Informationen, theoretische Inhalte, also Theorien, Parts zur Hundeerziehung auch, ne, und das Leben mit dem Hund, ja. Gerade für Ersthundehalter. Und das haben wir jetzt schon 2,5 Jahre, also sind jetzt schon auch echt lange dabei. Wir haben erst gedacht, wir machen das mal so ein Jahr lang, gucken mal, wie das so ankommt, ob wir das auch zeitlich schaffen, neben unseren Hundeschulen das ja umzusetzen. Weil das kommt halt wirklich on top drauf und das ist sehr zeitintensiv, das muss man echt sagen. Wir machen es ja auch wöchentlich. Und ja, und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, das kommt gut an und die Fragen reißen nicht ab. Also es gibt immer wieder auch Themen, die man noch aufnehmen kann und somit sind wir jetzt schon über 2 Jahre dabei. Ja.
Ja, spannend. andere Zielgruppe ein bisschen als wir, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht überschneidet sich's auch. Lass uns mal ins Thema reingehen. Der erste Hund kommt an. Und ich würde gern so starten, ihr wart ja auch mal ErsthundehalterInnen. Also ihr hattet ja auch mal einen ersten Hund. Wie habt ihr, könnt ihr euch noch erinnern, so diese Anfangszeit mit eurem ersten Hund erlebt? Und gab es vielleicht auch was, was euch damals überrascht hat?
Ja, also ich kann mich da wirklich noch gut dran erinnern. Ich habe, mein erster Hund ist gar nicht so alt geworden. Deswegen kam dann der zweite Hund ziemlich zeitnah danach. Und ich kann mich an beide sehr gut erinnern, als wie das in der Anfangszeit war. Bei dem ersten Hund, da war ich gerade mal junge 18 Jahre alt, jung und frisch. Und da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also das Einzige, was ich mir an Gedanken gemacht habe, was denkt der Hund? Also ich habe immer mich gefragt, wie es dem geht und was der denkt. Aber so erziehungstechnisch oder so habe ich mir wirklich null Gedanken gemacht. Ich habe es einfach gemacht irgendwie. Auch gar nicht so, wann bringe ich dem Hund was bei und wann darf der was fressen, sondern der hat halt sein Futter bekommen und irgendwie war der einfach da. Und der ist leider nur 2,5 geworden. Und dann der zweite Hund, mit dem habe ich eigentlich so eine klassische Ersthundehalter Phase durchlebt. Das war ein Labrador und bei dem wollte ich nämlich alles richtig machen. Also das war, da habe ich ganz viel gelesen, gelernt, ganz viel geübt mit denen. Ich war in verschiedenen Hundeschulen und ich habe nur Stress in dieser Zeit erlebt. Also ich habe sehr viele Zweifel gehabt, Zweifel an mir selbst, Zweifel an diesem Hund, Zweifel auch so Erwartungsdruck von außen, weil ich da damals Studentin war und diesen Hund auch mitgenommen habe in die Uni und man ja dann schon automatisch in so einer Spirale ist, dass man sehr viele Menschen auf einen gucken, gerade mit so einem kleinen, süßen Labrador. Man ist ja automatisch im Mittelpunkt mit diesem Welpen. Und das hat wirklich richtig viel Druck und Stress erzeugt. Und das hat sich lange, lange gezogen auch. Also das war jetzt nicht nur die ersten Wochen, sondern das war also bestimmt die ersten 2 Jahre sogar, dass ich so viel Druck hatte.
Und bei dir im Studium waren ja auch wahrscheinlich Leute, die sich mit dem Thema Hund auseinandergesetzt haben, oder? Ne?
Ich habe BWL studiert tatsächlich.
Achso, okay, ich dachte wegen Tiermedizin. Nee,
ich habe BWL studiert, nee, aber danach habe ich die Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte gemacht. Genau, weil das auch besser gepasst hat als BWL. Ja, also ich habe im BWL-Studium, das war auch ein großer Jahrgang mit 550 Studenten, habe ich halt diesen süßen Labrador-Welpen mit in die Vorlesung genommen, weil der nämlich nicht alleine bleiben konnte, dieser kleine süße Welpe.
Also bei mir war es so ähnlich wie bei Yvonne. Also ich habe damals auch mit 18 meinen ersten Hund bekommen, Neufundländer-Mix. Und da habe ich tatsächlich so aus dem Bauch heraus vieles gemacht. Also ich habe da gar keine Bücher gelesen. Ich habe da mir nichts angehört oder irgendwie angesehen, sondern ich habe das wirklich aus dem Bauch heraus gemacht und der war dann auch soweit für mich, für meine Zwecke total super. Ja, und dann war irgendwann mal der Wunsch nach einem zweiten Hund und da habe ich gesagt, okay, ja, vielleicht gehst du mal in die Hundeschule, vielleicht machst du da mal das oder jenes, liest du mal ein Buch. Und dann kam auch in der Zeit, das war so 2000, 2001 rum, die Welle der positiven Arbeit mit Hunden, also positive Verstärkung. Da gab es halt sehr viele Autoren, die halt über Klicker gearbeitet haben mit Hunden. Und da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen, habe auch sehr viele Seminare bei die positiv mit Hunden arbeiten gemacht. Und ja, da fing es schon mit 8, 9 Monaten an, Pubertät. War total schwierig, weil ich da wenig Grenzen gesetzt habe, weil ich eher gesagt habe, ich muss alles positiv mit dem Hund gestalten. Ja, und dann mit 2 habe ich dann richtig Probleme gehabt und da habe ich gemerkt, wie es ist, wenn man Probleme mit seinem Hund hat und da irgendwie denkt, man ist eigentlich auf dem richtigen Weg, aber das, was man vorher gemacht hat, der aus dem Bauch heraus mit Grenzen setzen, den halt dann so ein bisschen so erziehen, dass er auch dann in meinem Alltag passt, keine Probleme für die Umwelt wird, für mich entspannter wird. Und dann halt dann über diese Zeit, die halt dann da sehr präsent war mit positiven Arbeit mit Hunden, habe ich mich dann einfach ablenken lassen oder auch lenken lassen und habe dann gemerkt, dass es dann echt schwierig wurde mit meinem zweiten Hund. Und da habe ich mich einfach zu viel Bücher gelesen, zu viel Seminare besucht und mich da einfach hinreißen lassen.
Ich hatte auch beim Also als ich ihm zu viel Information mir auch geholt habe und diesen Druck dann eben erlebt habe, auch diese Zweifel an mir selbst. Ich hatte gar kein richtiges Gefühl für meinen Hund. Also der war zwar gut erzogen, aber der hat nicht gehört. Und es war ein brauner Labrador, sehr kantig, sehr speziell, verhaltensoriginell, sehr viel andere Hunde gebissen, verletzt auch, also auch wirklich schlimme Verletzungen verursacht. Ich war so weit weg von diesem Hund, dass ich tatsächlich dann auch gedacht habe, ich kann das vielleicht gar nicht, hier so einen Hund halten. Also man sieht so wirklich richtig krasse Zweifel, ich kann das gar nicht, ich mache das ja alles falsch, weil der Hund entgleitet mir ja völlig. Und ich bin dann, als ich dann mit Karnes angefangen habe, 2010, gleich schon in der ersten praktischen Woche, bin ich zurückgekommen zu meinem alten Ich, sag ich mal, mein altes Ich, die ihren ersten Hund, das war ja auch ein Rottweiler-Mix, der wirklich super mitlief und keine Probleme gemacht hat. Und ich bin da zu mir selbst zurückgekommen. Ich habe mich selbst wieder gefunden. Und dann lief es nämlich auch besser mit dem Hund. Und das fand ich sehr interessant, dass man sich doch einfach sehr viel verleiten lässt, gerade in den ersten Wochen. Und diese Zweifel, auch so Welpenblues, ist doch präsenter, als man denkt, glaube ich.
Also auf jeden Fall genau. Manchmal gar nicht so eine schöne Zeit haben, wie sie erwartet haben. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, wenn ihr euch vorstellt, ihr wart damals in dieser Situation, wo ihr irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen seid, nicht so richtig mehr wusstet, wie geht jetzt eigentlich Erziehung, ich will doch alles ganz doll richtig machen, und ihr euch dann vorstellt, ihr wärt in einem Erstgespräch bei einer Hundetrainerin oder einem Hundetrainer gelandet, den ihr heute schätzen würdet oder vielleicht sogar bei euch selber, gäbe es irgendwie vielleicht so einen Satz oder irgendwas, was ihr in der Beratung sagen würdet, was euch damals gut getan hätte oder euch ein bisschen wieder auf die Füße gestellt hätte, wieder ein bisschen mehr zu euch hätte kommen lassen können.
Wenn er gesagt, hör auf dein Bauchgefühl.
Hätte das geholfen? Weil dein Bauchgefühl war ja total durcheinander.
Also am Anfang war es ja genau richtig. Also ich habe ja damals mit
dem Also hör auf dein ursprüngliches Bauchgefühl eigentlich.
Genau. Ja. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich da eigentlich auf dem richtigen Pfad war und dann irgendwann mal davon weggekommen bin durch die Umwelt. Und das war ja auch die Zeit, wo diese Hundegesetze rüberschwappten. Also 2000, 2001. Ne? Jedes Bundesland hatte seine Landestierschutzgesetz oder Hundegesetz gehabt. Und da hat man natürlich ein bisschen mehr Druck als Hundehalter gehabt. Das war auch einer der Gründe, warum ich auch zur Hundeschule gegangen bin, weil mir auch jeder gesagt hat, du hast einen großen Hund, geh da mal lieber zur Hundeschule, erzieh ihn mal, mach das oder jenes. Ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich gar nicht zur Hundeschule gegangen, damals. aber ich bin trotzdem froh, dass ich es trotzdem getan habe. Aber es hat mir eher so ein bisschen verunsichert teilweise.
Und wenn du jetzt dein eigener Trainer wärst, also wenn du jetzt dir begegnen würdest, was würdest du denn dem kleinen Mustafa mitgeben?
Was ich mitgeben würde? Ich würde sagen, hör auf dein Bauchgefühl, denk nicht so viel nach, sei nicht so emotional. Ja, also manchmal.
Ich finde ja, das sagt sich immer so leicht, ne? Das sagt sich so leicht, hör mal auf dein Bauchgefühl. Aber viele sagen dann ja auch, ich habe gar kein Bauchgefühl. Oder auch Robert Mehl hat das ja neulich gesagt, dass gerade Ersthundebesitzer haben ja unter Umständen gar kein Bauchgefühl, wenn sie gar keine Erfahrung mit Hunden gesammelt haben im Laufe ihres Lebens.
Ich habe ja damals Erfahrung schon mit dem Schäferhund.
Aber wusstest du jetzt als 18-Jähriger, was dein Bauchgefühl ist? Und diese Aussage, denkt man nicht so viel nach.
Ja, also ich kannte durch den, also ich habe ja damals, also mein allererster Hund, den ich jetzt geführt habe, war ja der Neufundländer. Und ich bin ja auch in einer Familie aufgewachsen, wo ein Schäferhund noch da war. Und die waren ja so ein bisschen, ich sag mal, von der Erziehung her so ein bisschen altertümlicher, sag ich mal. Aber jetzt nicht gewalttätig, sondern halt haben halt dann dementsprechend mehr Grenzen gesetzt, haben natürlich auch den Hund lieb gehabt, aber da war so ein bisschen mehr das alles so entspannt, als wie jetzt es heutzutage ist. Da habe ich das ja schon gelernt. Deswegen hatte ich halt dieses Bauchgefühl gehabt.
Okay. Was hättest du dir geraten, Yvonne?
Ich habe da gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht. Das ist eine spannende Frage, weil das ist nämlich so leicht gesagt, so ja, hör mal auf, so viel nachzudenken und mach dir nicht so Sorgen, aber wenn diese Sorgen ja da sind und die Gedanken oder die Zweifel da sind, kann man die ja nicht einfach abschütteln und sagen, okay, mache ich jetzt nicht mehr. Das ist ja einfach, das geht nicht auf Knopfdruck aus. was mir damals wirklich geholfen hat, gerade auch in der praktischen Woche 1, war dieses, den Hund als solche zu betrachten, als Hund und als Lebewesen, soziales Lebewesen, der mich begleitet in meinem Leben und nicht umgedreht. Weil das ist ja das, was sich so verschiebt leider, wenn man nicht mehr auf sein Bauchgefühl hört oder auch positiv, wie Mustafa da jetzt mit seinem Hund arbeitet und sich so in eine Richtung einschießt, dass man denkt, das geht nur so und ich muss das so machen, sonst ist es falsch, sonst klappt das nicht mit dem Hund. Und das, damit fahre ich mich ja fest und bin nicht frei und dann dreht sich auch zu viel um den Hund dann einfach, wenn ich denke, es muss so gehen und dann ist es richtig. Sondern was ich halt für mich mit, also was so mein Opener war, dass ich mich nicht um den Hund drehe, sondern der Hund sich um mich dreht, der mich begleitet. Ne? Und das war, also es war auch ein Game Changer für mich und den Labrador, da war der schon 5 Jahre alt und das war wirklich, wir hatten dann noch weitere 8 sehr schöne Jahre danach, als ich mein Bauchgefühl verändert habe. Aber wie gesagt, das geht nicht so auf Knopfdruck, sondern man muss dann irgendwie gucken, wie kann ich es dem Menschen erklären, dass er das halt auch wirklich umsetzen kann. Ne? Und dann ist es ja ein bisschen individuell auch, also gucke ich halt, welche Beispiele kann ich heranziehen, wo der Mensch zum Beispiel instinktiv natürlich vielleicht handelt, also Sachen, die er mit dem Hund macht, wo er ganz natürlichen Umgang schon hat und das halt bestätigen, bestärken, dass man das ausweitet und weil wir haben alle irgendwo Sachen, die wir so ein bisschen aus dem Bauch heraus schon eben tun, einfach auch. Und sei es halt den Hund mal weghalten, weil es irgendwie gerade nervt oder so.
Also ich würde gerne mal, also ich habe ja irgendwann natürlich nach dieser Phase, wo ich dann halt in die falsche Weg eingebogen bin, irgendwann mal eine Canis-Studentin kennengelernt. Das war 2007, glaube ich. Und ich war mit ihr unterwegs, war spazieren, konnte sie sehr gut beobachten, wie sie mit ihren Hunden umgegangen ist. Und das hat mich so inspiriert und gesagt, okay, boah, genau, das ist so mein Stil, auch mit Hunden umzugehen, so klar. Zwar auch nett, aber auch mit Grenzen setzen. Und da hatte ich das war ein tolles Spaziergang und da habe ich echt dann drüber nachgedacht, weil ich bis dahin auch als Hundetrainer gearbeitet hatte mit sehr viel positiver Verstärkung. Habe ja auch bei Kunden angewetzt, ja. Deswegen auch Positive Dog Academy, ne? Viele wundern sich ja, ne?
Ach so, das habe ich mich immer gefragt. Das heißt, du hast es einfach nie umbenannt.
Weil die Leute es einfach so kennen und ich habe da auch ein bisschen Sorge gehabt, dass dann, wenn ich mich anders nenne, dass sie mich nicht mehr wiedererkennen. Deswegen habe ich den Namen einfach beibehalten. Und das ist immer ein Thema auch bei den Canis-Veranstaltungen gewesen. Warum heißt du denn überhaupt so? Das war genau
Positive Dog. Ja. Aber es ist tatsächlich auch eine coole Marketingstrategie. Also ja, weil es kommen sehr viele Menschen, weil sie denken, oh cool, der arbeitet auch positiv.
Ist ja nicht so, dass ich gar nicht positiv arbeite.
Ja.
Nehme alle Quadranten der Lerntheorie. Und
machen wir ja auch, ja.
Früher habe ich nur eine.
Genau.
Und das habe ich jetzt auch verändert. Und das hat mich halt inspiriert und dann habe ich auch Canis kennengelernt. Ich hatte tatsächlich Canis auch schon vorher kennengelernt, also da, wo es angefangen hat. Hatte mich auch interessiert für eine Hundetrainerausbildung. Aber war dann halt nicht möglich, weil ich Architektur studiert hatte und da das Finanzielle nicht so ausgereicht hatte. Aber 2010 habe ich gesagt, komm, jetzt bist du soweit, jetzt machst du das Canis-Studium. Und da bin ich auch echt froh, dass ich das auch gemacht habe.
Ja, witzig. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch meinen ersten Hund mit 18 bekommen. Ist auch selten,
ja,
ne?
Witzig,
wir haben alle drei
den
ersten Hund. Also der ist in der Nacht von meinem Abiball eingezogen. Ach, das war so zufällig. Der sollte eigentlich nur eine Woche bleiben, weil war so Pflegehund von einer, wie sagt man bei SchülerInnen?
Mitschüler.
Mitschülerin, ja. Ist schon lange her. Nicht Kommilitonen, genau. Und ich hatte auch diesen Moment damals, dass ich dachte, ich will auf gar keinen Fall in eine Hundeschule, weil da macht man ja nur Sitz, Platz, Fuß und was bringt mir das denn? Das kann ich dem doch selber beibringen. Und ich dachte, ich habe gar nicht gedacht, dass es überhaupt was anderes gibt. Und deswegen habe ich mich einfach von jeder Hundeschule ferngehalten und habe dem halt irgendwie so ein paar Sachen beigebracht, hatte aber auch keine Ahnung wirklich und habe dann irgendwann angefangen, mich dafür zu interessieren. Und habe angefangen zu googeln.
Ja.
Die Nacht, bevor ich mein eigentliches Studium angefangen habe, total verunsichert, bin sogar zu spät zur ersten Veranstaltung in meinem Studium gekommen und habe dann, war die ganze Zeit mit diesem Hundethema beschäftigt, obwohl ich angefangen habe, Kommunikationsdesign zu studieren. Habe dann am Tag danach meinen Papa gefragt, du, ich habe da jetzt ganz viel gelesen, glaubst du, ich mache das alles falsch mit meinem Hund? wie ist es denn, wie denkst du das denn? Und so habt ihr ihm das beschrieben, was ich gelesen habe. Und er hat mich so angeguckt und so gesagt, Jona, das kannst du dir doch selber beantworten. Du hast mit so vielen Pferden gearbeitet, du weißt doch, wie es bei Menschen ist. Überleg doch mal, das ist doch total die einseitige, viel zu vereinfachte Beschreibung. Ja. So. Und der hat bei mir so ins Schwarze getroffen. Ich habe direkt gemerkt, ja, natürlich. Also ich habe ja mit so viele Pferde, mit denen ganz tolle Bodenarbeit und sonst was gemacht und viel auf Beziehungsebene gearbeitet. Das ist ja total einseitig. Es wäre ja so, wie wenn ich versuche, Pferde die ganze Zeit zu klickern, wenn sie irgendwelche Dressurtricks machen. Das geht ja gar nicht, wenn die einen umrennen wollen.
Ja, ja, genau. Ja. So. Ja, ja, und das, und manchmal ist es dann so eine Außenperspektive, die einen so ein bisschen resettet einfach dann, ne? Und das ist wichtig. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine.
Ich hatte Mordsglück, ne? Also ich hatte einfach Mordsglück, sonst wäre ich da auch vielleicht irgendwie, weil das gab's, es war so präsent zu der Zeit einfach. Also es war bei mir eine andere Zeit, als war ich nochmal,
aber genau das sehe ich als meine Aufgabe als Hundetrainerin, bei den Welpenbesitzern oder auch Menschen, die jetzt einen Tierschutzhund neu adoptieren. Das ist häufig ein Resetten, was wir da durchführen, ne, und gucken, wie kriegt man die geerdet, auch die Menschen, wie kriegt man diese rosarote Brille abgesetzt und dann kann man übers Bauchgefühl sprechen, ne, aber es ist ein Prozess auch auf jeden Fall.
Ja, Bauchgefühl hat man ja nur dann, wenn man Erfahrung gesammelt hat oder auch da schon so ein bisschen Vorerfahrung hat und dann auch vielleicht.
Naja, so eine Außenperspektive hilft halt häufig, ne? So, dass selbst wenn sie keine Erfahrung haben, was nicht funktioniert, ist, den Angst zu machen, oh, wenn du das und das jetzt nicht machst, dann hast du die und die Probleme. Das verstehen die dann nicht, die Ersthundebesitzer, ne? Also das ist gerade mit so einem kleinen, süßen Labrador-Welpen. Das sieht man nicht, das versteht man nicht, das setzt man auch nicht um. Also ging mir selbst auch so. Ich war tatsächlich in sehr vielen Hundeschulen mit dem Labrador, in 14 Hundeschulen und und wir hatten.
Also wenn jemand das überbieten kann mit 40 Minuten, dann schreibt mir bitte eine Nachricht. Ihr habt mindestens einen Preis gewonnen. Also 14 habe ich auch noch nicht gehört.
Wir waren in 14 Hundeschulen und das war wirklich, das war ein sehr schwieriger Hund. Hab auch, also sehr viel Reibung mit dem auch gehabt, sehr viel Boxkampf auch mit dem permanent. So, und wenn da mir dann jemand gesagt hat, okay, du musst das und das machen, sonst ist dein Hund so und so, da ging bei mir sofort die Schranke hoch. Ich muss den Scheiß muss ich hier machen. Muss hier gar nichts machen, ne, so. Weiß ich, immer bin ich auf dem Hundeplatz, ja, du musst dieses und jenes Halsband tragen, den Scheiß muss ich. Ich muss nicht das Halsband tragen. Ich kann ein Halsband anlegen, was ich will. Also, so eine Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht und das war so, also rückblickend jetzt für mich als Hundetrainerin ziemlich cool, weil ich das ja selber alles nachempfunden habe. Wie geht's dir als Hundehalter mit so einem verhaltensoriginellen Welpen? mit deinem ganzen Kopfchaos und Bauchchaos, was du hast, dieses Ungleichgewicht, was man dann hat. Und wie fühlt man sich dann? Und wenn dann noch jemand kommt, du musst das und das Halsband anlegen. Es gibt viele, die machen das dann einfach. Ist vielleicht auch so ein bisschen typabhängig. Ich bin dann eher jemand, die sagt, ich einen Scheiß muss ich hier machen. So. Und das hat halt viele, also weitere Probleme dann einfach verursacht. Und ich hätte da zum Beispiel, Mustafa, jemand zu mir gesagt, ja, du musst einfach dein Bauchgefühl wieder anknipsen. Ja.
Das hat mir ja keiner gesagt. Das habe ich ja irgendwann mal selber für mich so rausgefunden, dass ich da eigentlich, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg war, aber mich halt dann so ein bisschen von der Zeit mich leiten lassen habe, von was da gerade halt war. Da war ja, gab's ja ganz viele Bücher über die positive Verstärkung. Ich will es auch gar nicht verteufeln. Ich fand die Zeit jetzt auch gerade für mich sehr als Hundetrainer sehr gewinnbringend. Ja. Also positiv arbeiten habe ich auch damals richtig gelernt. Kann ich auch für meine Arbeit auch heutzutage auch einsetzen. Aber habe auch gelernt, dass man da auch an seine Grenzen kommt. Und das ist für mich eigentlich eine tolle Erfahrung gewesen. Auch wenn ich jetzt diesen Weg gegangen bin, der vielleicht dann hätte anders auch sehen können. Aber ich finde, diese Erfahrungen bringen ja auch einen sehr gut weiter. Durch Fehlern lernt man ja auch.
Das zeigt eigentlich auch nochmal, was ihr sagt, wie wichtig vielleicht Beratung ist und wie wichtig die Beziehung zur Hundetrainerin oder zum Hundetrainer ist. Also in einem Erstgespräch eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn jetzt die Basis zwischen Mustafa und dem Trainer oder der Trainerin richtig gut wäre und dann käme dieser Satz im richtigen Moment, guck mal, du hast eigentlich ein gutes Bauchgefühl, hör mal da drauf, dann wäre das vielleicht bei euch beiden wie so ein Pfeil ins Herz gegangen. Und wenn das so käme, so, naja, hör doch mal auf dein Bauchgefühl. Genau. Und man so gar kein Gespür für den Menschen, für das Gegenüber gehabt hätte oder auch kein Vertrauen oder es von oben herab käme oder man sagen will, was ist das für, ich will hier gar nicht so ein Halsband benutzen oder so, dann funktioniert es eben auch nicht. Also das zeigt ja auch nochmal so, die Basis ist, dass gute Beratung stattfindet.
Und das hat sich ja jetzt einfach in den letzten Jahren auch verändert. Also das gab es früher vor 20 Jahren, also ist ja auch einfach 20 Jahre her, 25 Jahre bei Mustafa schon. Das muss man auch ganz klar sagen, also auf dem Hundeplatz oder an den ersten Hundeschulen hat nicht wirklich Beratung stattgefunden. Das war ein Präsenzunterricht, also ne, so Präsenzunterricht, es wird an eine Tafel geschrieben, was drankommt und dann muss das umgesetzt werden, so ungefähr. Ne? Also es wird, es war ja so, es wurde halt gesagt, so und so übst du jetzt Sitz.
Oh, ich würde da ja so gerne
und mal du musst das so spielen. Und so machen und dann setzt du das halt um und das machen die Menschen. Die setzen das halt blind um, ohne das darüber nach, fühlen sich nicht gut dabei, aber machen es einfach. Und also Präsenzunterricht in der Hundeschule, wo einfach nur präsentiert wird und dann wird das umgesetzt, da findet halt null Beratung statt. Und da geht einfach komplett die Individualität ja auch flöten. Ne? Das ist einfach nur eigentlich so ein bisschen, ja, wie es halt früher auf dem Hundeplatz war, ne? Oder militärische Hundeausbildung, wo es einfach nur umgesetzt wird, ohne nachzudenken. Da ist es ja auch okay. Nur in den Hundeschulen, in unseren mit unseren Haushunden hier, Wohnungshund, Familienmitgliedern funktioniert das halt nicht immer.
Also du hast ja das Glück gehabt, dass du in Hundeschulen warst. Ich hatte hier in der Nähe noch Vereine gehabt. Da zwar modernere für die damalige Zeit, die Hundesport gemacht haben, da haben die so ein bisschen Formalismus und Formalismus war damals auch das Thema, also wurde mit Erziehung gleichgesetzt, obwohl das ja gar nicht so war. Aber da sind wir nicht, wurden wir nicht vorbereitet, sondern die Welpen konnten da einfach in ihre Gruppen rein und dann wurde getrennt oder wurde nicht getrennt. Also es war schon ein bisschen damals nicht so, wie jetzt es ist, zum Glück. Also damals war schon ein bisschen chaotischer, fand ich. Und da gab es auch sehr viele selbsternannte Hundetrainer oder die von dem Verein irgendwie Leute, die da irgendwie Hundesport gemacht haben, die durften dann die Welpengruppen machen. Und da war schon die Qualität schon anders als wie jetzt, ne? Also, früher fand ich das so ein bisschen, da wurde man nicht beraten. Und wenn man beraten wurde, wurde man halt dann eher mit du machst das so und so. Also die Beratung,
ja, das war die Beratung.
Genau. Man wurde halt dann da, also so habe ich es erlebt. Kann auch sein, dass es woanders auch anders war. Aber da hat man ganz schnell ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann, das hat sich ja jetzt über die, ich sag mal, 10, 12 Jahre so entwickelt, dass man jetzt Menschen wirklich anleitet, richtig berät und da da auch sagt, okay, wie kann man ihnen helfen? Also ne, viele haben ja nur dumme Sprüche hinterlassen oder haben halt dann gesagt, was man falsch macht, aber man konnte einen trotzdem oder man wurde trotzdem nicht beraten oder man hat ihnen trotzdem nicht geholfen. Also das heißt, sie wussten selber nicht, wie die Probleme in dem Moment angehen sollen, weil es auch keine ausgebildeten Hundetrainer waren. Also in den Vereinen auf jeden Fall.
Jetzt haben wir uns ja ganz viel so die Emotionen angeschaut, die vielleicht am Anfang zustande kommen und die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Wie ist es denn thematisch? Was würdet ihr sagen, was für Themen werden von ErsthundehalterInnen oft vielleicht überschätzt und zu ernst genommen, da wird zu viel Fokus drauf gelegt und welche Themen werden eher unterschätzt und würdet ihr gerne mehr in den Vordergrund stellen?
Überschätzt wird auf jeden Fall diese ganze Kommandogeschichte. Dieses Sitzplatz, Bleib, Fuß, was auch immer heutzutage da immer noch gesagt wird. Und das ist auch, viele denken, die gehen in eine Hundeschule und lernen Sitzplatz, Bleib. Ja, auch uns geht das immer noch so, dass Menschen kommen und denken, sie lernen genau das. Und gerade Rückruf. Rückruf ist irgendwie so ein überkandideltes Thema. Also das Rückruf ist so das allerletzte, was ich übe, auch privat mit meinen Hunden, weil so, also je besser ich doch eben Beziehung, Erziehung aufgebaut habe, Orientierung am Menschen aufgebaut habe, desto weniger muss ich meinen Hund rufen. Also ich rufe meine Hunde nie. Ich weiß, kann mich gar nicht dran erinnern, weil ich die das letzte Mal gerufen habe. Auf dem Rückrufwort richtig. So, und tatsächlich ist Rückruf ist bei mir in der Hundeschule das allerletzte, was wir üben und auch Kommandos haben eher eine untergeordnete Funktion. Wir machen eher viel, eher wirklich auch Kooperationsübungen, Beziehungsaufbau, Umweltgewöhnung und das, also diese Kommandogeschichte wird aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr viel überschätzt von Welpenbesitzern oder Ersthundebesitzern.
Wird auch immer mit Erziehung in Verbindung gebracht, ne?
Ja, gleichgesetzt, ja. Das Erste,
was die Welpenbesitzer ihren Hunden beibringen, ist Sitz. Das können sie alle, sobald sie angezogen sind.
Das ist ja schon von sich aus eigentlich die Welpen, aber ja gut, ja. Ja, und unterschätzt wird definitiv die Ruhe, ne? Das Ruhe, also innerliche Ruhe vor allem. Nicht nur, dass der Hund auf dem Körbchen liegen bleibt und schläft, sondern so eine innerliche Ruhe. Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, was also so eine innere Gelassenheit hervorbringt dann. Und das muss man bei einigen Hundetypen und Hunderassen gezielt üben. Das bringt nicht jeder Hund automatisch mit. Das ist zwar schon ein bisschen Persönlichkeit und Charakter abhängig. Manche können es besser als andere. Aber wenn ich jetzt eine sehr dynamische Rasse habe oder jagdlich ambitionierte Rasse, bringt er vielleicht keine Impulskontrolle.
Dafür wurde er auch nicht gezüchtet.
Genau das im Üben. Dafür wurde er nicht gezüchtet. Und so diese innere Gelassenheit, vor allem wir jetzt hier im städtischen Bereich, also ich habe ja, meine Hundeschule ist mobil, mitten in der Bremen-Innenstadt. Also wir sind mitten in der City. Und also da sind auch Millionen von Hunden gefühlt. Es ist wirklich irre, wie viele Hunde da rumlaufen. Und gerade da braucht der Hund doch wirklich diese Gelassenheit halt. Das ist doch, ist aus meiner Sicht so das Wichtige, was wirklich auch ein bisschen zu kurz kommt immer bei den Leuten.
Also und ich finde das, die innere Ruhe finde ich auch, das Thema Frusttoleranz, Impulskontrolle und so weiter, wird ein bisschen unterschätzt, also wird wenig gesehen, auch für den Hundehalter, oder die sehen die Notwendigkeit in dem Alter auch vielleicht bei den Welpen meistens gar nicht, wo es ja gerade bei vielen Rassen, die jetzt diese Reaktivität oder diese Unruhe rassebedingt mitbringen, dass man da schon früh anfangen sollte. Und da wird mehr das Augenmerk auf dieses Thema Kommandos, das finde ich genauso, gelegt. Und man verknüpft, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kommandos mit Erziehung. Das ist ja nicht so.
Ja, und Grenzen setzen. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf das Interview hier heute. Gestern haben wir meinte Mustafa gleich als erstes, ja, Grenzen setzen wird total unterschätzt, hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Und dann habe ich gesagt, so, okay, Grenzen setzen, da können ja auch Ersthunde heute oft gar nichts mit anfangen oder gerade so Welpenbesitzer. Was heißt eigentlich Grenzen setzen? Was ist das? Wie geht das? Was ich mittlerweile mehr sage, ist einfach mal den Hund mal kurz auch einzuschränken oder eben an etwas zu hindern, also dass er ein Bedürfnis nachgehen kann, Impulskontrolle im Endeffekt mal anleihen. Also das ist ja schon eher dieses, den Hund mal einschränken, mal auf Abstand halten, nicht jedes Bedürfnis sofort nachzugehen, auch zu akzeptieren, dass der Hund nicht immer glücklich und happy sein kann, auch mal Stress hat. Das sind ja so ein bisschen auch Lernprozesse, die beim Menschen dann stattfinden, damit er eine gesunde Hundehaltung dann für die nächsten 15 Jahre hat.
Man traut vielen Hunden nicht viel zu. Man denkt immer, dass er irgendwie einen Trennungsangst bekommt, wenn er mal vielleicht irgendwie mal nicht hinter mir her darf. Also wir erleben es ja auch oft in unseren Workshops oder Seminaren, wenn wir sagen, hey, gerade beim Leinenführigkeit oder beziehungsweise Leinenaggression-Workshop, wo wir sagen, lass die Hunde erstmal im Auto, da haben echt viele ein Problem mit.
Kann ich im Auto lassen. Kann die Hunde nicht im Auto lassen?
Denken, oh Gott, der kriegt denkst ja gerade eine Krise.
Ja, oh Gott, ich habe meinen Hund noch nie im Auto gelassen. Ja, super, schön, dass wir es jetzt mal üben. Ist doch perfekt, haben wir jetzt 8 Stunden Zeit für.
Ja. Dass die Leute ihre Hunde viel in Watte packen und dann irgendwie eine andere Vorstellung von ihren Hunden haben. Obwohl viele Hunde, finde ich, sehr viel können, viel leisten können. Ne? Sieht man ja auch an den Straßenhunden. Hunde sind so anpassungsfähig, die können schon Dinge leisten. Und das sollte man vielleicht mal vielen Hundehaltern mitgeben, dass sie auch mal so einen Frust erleben kann, dass er mal kurz mal für 10 oder 15 Minuten im Auto ist, während wir im Seminarraum hier kurz mal über den Tag sprechen. Genau, da haben wir gemerkt, dass es echt vielen schwerfällt.
Also genau, sie unterschätzen den Hund. Und das merken wir auch schon bei Welpenbesitzern, dass, also auch wenn man so eine Übung macht und dann setzt man nochmal ein i-Tüpfelchen rauf, dann sagen viele, jetzt ist zu viel, jetzt kann er nicht mehr. Oder jetzt hat er Stress und dann wird aufgehört. Und das ist ja ein großes Problem, was wir heute auch haben, auch in der Erziehung des Hundes, dass Sachen nicht mehr bis zum Ende durchgeführt werden. Also dann aufzuhören, nur weil der Hund jetzt mal kurz Stress hat oder mal kurz ein Müdigkeitszeichen zeigt. Also der Hund an sich wird, glaube ich nämlich auch, sehr, sehr unterschätzt heutzutage. Was der leisten kann und was möglich ist, die Anpassungsfähigkeit des Hundes, die Leistungsfähigkeit, die Ausdauer des Hundes. So, das finde ich sehr spannend, das das ist gar nicht so einfach, die Menschen da wieder zurückzubringen und denen zu zeigen, was so ein Hund eigentlich kann, auch wenn er gerade mal ein bisschen Stress hat und ein bisschen müde ist.
Spannend, was ihr sagt. Mein erster Gedanke war so, Rückruf finde ich voll wichtig tatsächlich. Ja. Also ich bin auch gar nicht, also finde ich so die einzige Sache in diesem ganzen Formalismus-Kram, die mir persönlich sehr wichtig ist und die ich sehr praktisch finde.
Aber es kommt immer darauf an, was du brauchst, wahrscheinlich, ne? Weil ich brauche das wirklich gar nicht. Also ich habe eher liegen bleiben ist für mich als Hundetrainerin, die müssen da stundenlang am Rand liegen können. Das ist für mich wichtig.
Also für mich ist zum Beispiel das Thema Leinenführigkeit sehr wichtig. Dass sie schön neben mir gehen.
Aber es ist ja kein Kommando. Genau. So Kommando, also Platz und Bleib ist für mich zum Beispiel ein wichtiges Kommando. Das können die auch
alle. Aber ich glaube, wo wir uns alle drei drauf einigen können, ist Orientierung. Ja, Orientierung. Das hast du ja gesagt, Yvonne. Ja. Dann Leinenführigkeit fällt unter die Orientierung. Und das ist einfach so das absolute Ding, das zur Zeit, wann es dann sinnvoll ist, aufzubauen. Ich finde aber auch in Welpenstunden manchmal gar nicht so schlecht, sowas wie einmal Sitz beibringen oder Rückruf beibringen oder so mit reinzunehmen. Allerdings weniger aus formalistischen Gründen, sondern mehr so stellvertretend eben diese anlernenden Prozesse, die du ja am besten von uns kannst, Steve. Ja, genau. Du hast es ja professionell gelernt. Nein, das können wir natürlich alle, aber wirklich dieses genaue, pingelige Anlernen und Zeit geben, den Hund selber lernen zu lassen, dass man da auch solche formalistischen Sachen wiederum nutzen kann. Aber immer mit der Betonung von, ey, wenn ihr müsst eurem Hund jetzt noch keinen Sitz beibringen und Platz und Pfötchen und Rolle und vom Futtern abwarten, das wird euren Hund nicht gut erzogen machen. Aber lernt schon mal, wie geht es anlernen, damit man dann auch so im Junghundealter eben ans Durchsetzen überhaupt gehen kann. Weil was ich für eine Erfahrung mache, ist, dass immer wieder viele Hunde zu mir kommen, die auch in Hundeschulen waren, aber die Anlernprozesse sind überhaupt nicht ordentlich erarbeitet worden.
Ja, und das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du anbringst. Also wir machen das auch, wir bringen denen auch Sitz und Platz auch bei und eben diese Anlernprozesse, weil sonst machen sie es so oder so alleine zu Hause. Weil das macht ja auch Spaß, dem Welpen Quatsch beizubringen. Also es ist einfach total süß, wenn so ein kleiner Welpe die Pfote gibt, ne? Oder Peng dann schon kann oder was auch immer. Oder Sitz macht und dann bettelt um ein Futterstück. Das ist super süß. Und wenn wir das denen nicht richtig beibringen, den Menschen, wie geht dann eben so ein wie lernt der Hund auch solche formalistischen Kommandos? Dann machen sie es halt alleine und dann wurschteln sie sich da ein zurecht und das ist dann oft nicht so schön.
Also ich finde es ganz gut, dass sie schon also anfangen, also die Welpen gerade Besitzer, dass sie also dieses Formalistische schon mal antrainieren. Ne? Und das machen wir auch in den Welpengruppen. Wir zeigen halt dann, wie der Weg am besten laufen kann, dass der Hund auch das verknüpft, die Handlung mit dem Wort, dass sie auch dann wissen, was sie tun sollen. Ne? Beim Sitzen heißt es, Böte auf dem Boden. Und wie bringt man es halt den Welpen bei? Also ich finde schon ganz gut, dass sie das halt so schon anfangen. Aber wichtig ist natürlich danach das Thema Durchsetzen. Also was mache ich dann, wenn der Hund dann sagt, in der Pubertät, nee, mache ich jetzt nicht. Dass man da auch auf jeden Fall das durchsetzen kann.
Naja, und diese Handlungsfähigkeit, die müssen die Menschen auch erstmal lernen. Also das ist ja auch, wenn wir sie begleiten von Welpen zur Junghundegruppe, also deswegen Thema Grenzen setzen. Es reicht nicht einfach nur einen Welpenbesitzer oder Ersthundebesitzer zu sagen, ja, du musst deinen Hund Grenzen setzen. Der kann damit gar nichts anfangen. Also was ist das? Wie geht das? Das ist ja unsere Aufgabe, das dem Menschen beizubringen. Wie setze ich mich denn durch? Was ist das eigentlich? Ne? Also das kann ja, also jemand, der noch keinen Hund hatte und vielleicht ihm unter Umständen auch noch gar keine Hundeerfahrung gesammelt hat im Laufe seines Lebens, der weiß auch gar nichts damit anzufangen.
Ja, das Problem ist,
was bedeutet dann
Sitz durchsetzen? Ja, genau, aber das Problem ist, das kannst du jetzt auch nicht in einem Podcast oder kannst du jetzt auch nicht so nicht erklären.
Nicht erklären, nee, das ist ein Prozess.
Das musst du halt in der Beratung machen oder in der Hundeschule, wenn du im Kurs bist, damit die Leute da eine Anleitung, richtige Anleitung bekommen und auch dann das richtige Verhalten oder die richtige Strategie für ihren Welpen oder Junghund wählen. Weil Grenzen setzen heißt, ist ja ein Überbegriff, aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Hunden Grenzen setzt. Auch individuell nach Hundetyp und Hunderasse auch so ein bisschen abhängig, finde ich.
Ja, total.
Ich glaube, die große Frage, die häufig im Raum steht bei ErsthundehalterInnen, ist, darf ich das? Wie viel darf ich? Wie konkret kann ich mit dem Hund werden, wenn ich etwas nicht möchte? Bin ich jetzt in Anführungsstrichen böse oder bin ich
zu doll
oder bin ich zu weich? Also Das ist so, als ob es so eine Härteskala gibt, so ein bisschen die Frage. Ja, so. Aber es gibt ja einfach Unterhaltung und Fragen, die junge Hunde stellen und Antworten, die angemessen sind. Und dieses Gefühl für angemessene Antworten zu entwickeln, das ist echt Prozess mit denen. Ja. Und dass die das auch einfach sehen. Ah, okay, so ist die Reaktion des Hundes. Der ist jetzt nicht ganz
traumatisiert.
Ja, dem geht's danach total gut, sondern der hat einfach nur gelernt, ach, anspringen soll ich gar nicht. Und er kommt danach trotzdem noch freudestrahlt auf einen zu, nur der hopst halt nicht fremde Kinder an. So, genau. Wie würdet ihr sagen, wie geht ihr an dieses Thema ran? Dieses, was darf ich, wie geht eine Unterhaltung mit dem Hund?
Das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht so sagen, sondern es hängt ja auch immer auch mit dem Hundetyp zusammen. Also ich würde jetzt keinen sensiblen Hund die gleiche Grenzen setzen wie jetzt zum Beispiel ein Hund, der total stumpf ist oder auch total hartnäckig ist. Also das heißt, das kann man ja nur dann mit jemandem ausprobieren, der da drüber guckt und guckt, okay, ist das jetzt angemessen oder ist es nicht angemessen? Oder man beobachtet einfach den Hund. Also wenn ich jetzt eine Grenze setze, kommt es beim Hund auch richtig an. Also zeigt er mir danach ein Folgeverhalten? Zeigt er Demutsverhalten? Zeigt er, dass er es gerade verstanden hat? Oder sagt er dann in dem Moment,
Siri? Ja,
Siri hat dich gerade nicht verstanden.
Hat mich nicht verstanden. Oder, also ne, wenn der dann ganz klar sagt, nö, ich mach jetzt trotzdem nicht das, was du gerade von mir abverlangst, dann muss ich halt dann gucken, wie die Intensität ich dann nochmal gestalte oder welche Strategie ich dann vielleicht als nächstes wähle. Deswegen.
Ja, die Strategien sind es, ne? Also welche Strategie kann ich dann wählen, um das und das vielleicht zu erreichen? Weil es gibt ja auch Hunde, auch schon im Welpen-Junghundealter, die eher dagegen halten. Also du bist im Gespräch mit deinem Hund, willst eine Grenze setzen und dein Hund hält dagegen. Auch dieser Klassiker wieder, dieses in die Hände beißen oder auch anspringen. Ja, und dann reicht es nicht nur zu sagen, ja, dann musst du den Hund mal mit dem Knie irgendwie davon abhalten oder wegschubsen oder so. Dann auch hier sind viele einfach sehr gehemmt und der Hund springt vielleicht nur noch mehr gegen. Oder du hast eben sehr meinungsstarken Charakterhund, der das nochmal als richtig nutzt, als kleinen Boxkampf so, ne? Und dann musst du eine andere Strategie wählen. Also dann reicht es nicht nur, die Intensität zu erhöhen, sondern eben vielleicht auch mal was ganz verrückt anders zu machen, nämlich dann wieder positiv zu arbeiten und den Hund erst gar nicht dazu kommen zu lassen oder so, ne? Oder mit Kekse zu arbeiten oder. Dass man den gar nicht so ins Feuer reinlaufen lässt, den Hund. Und das ist aber eben genau, wie Mustafa sagt, das ist sowas von individuell, das kann man auch im Endeffekt im Präsenzunterricht gar nicht so sagen, diese eine Lösung gilt jetzt für alles. Genau.
Jeder Hund ist unterschiedlich und der Faktor Mensch spielt ja auch eine große Rolle. Also wie
total, ob sie es machen können, ob sie es umsetzen können.
Was ja viel so ein bisschen schwerfällt am Anfang, eine Grenze zu setzen, klar zu sein.
Trauen sich nicht.
Weil es dann so ein kleiner Welpe ist, die Emotionen kommen noch ein bisschen auf. Man will ja nicht, dass er mich nicht mehr mag oder keine Angst vor mir bekommt, das ist immer die größte Angst. Dass man da was falsch macht, zu intensiv, zu doll war in seinen Grenzen setzen. Und das verunsichert auch viele Hunde halt. Und wenn man halt jemanden hinter sich hat, einen Background, der sagt, hey, nee, guck mal hier, seine Körpersprache signalisiert das und das. Und jetzt kannst du das oder jenes machen. Ich glaube, dass man, wenn man da unsicher ist, sollte man auf jeden Fall jemanden im Background haben, der einen da anleiten kann. Also wenn man da unsicher ist. Und wenn man merkt, okay, man kommt da selber nicht weiter, weil der Hund macht dann trotzdem sein Verhalten weiter, was er nicht soll, dann sollte man sich auf jeden Fall da Hilfe holen. Und ich würde da immer gucken, wie der Hund dann auf meine Grenzen setzen reagiert. Ob er dann danach sein Folgeverhalten, Demutsverhalten oder sagt, okay, komm, ich habe verstanden, ich werde jetzt das Verhalten sein lassen. Oder ich werde erst recht jetzt gegen dich angehen. Gibt's ja auch, die halt dann schlimmer werden, wenn man nicht die klare Grenze setzt.
Ich würde gerne mit euch nochmal auf das Thema Medien gucken, weil das habt ihr ja auch beschrieben, man will sich ganz doll informieren und guckt sich alle möglichen Sachen an und früher gab es dann vielleicht Bücher, heute gibt es ja aber ganz viele verschiedene Podcasts, Instagram-Beiträge, wahrscheinlich noch TikTok-Beiträge und sonst so. Also es gibt ja so viele Sachen, wie man auch schnell an Informationen kommen kann. Sollte man das tun? Sollte man versuchen, sich über diese ganzen Kanäle zu informieren? Oder wie kann man sinnvoll damit umgehen, sich zu informieren, bevor der erste Hund einzieht, wenn der erste Hund da ist? Was würdet ihr da raten?
Ja, auf jeden Fall den Hundsfälle-Podcast hören. Das ist eine gute Vorbereitung für den neuen Hund. Wir haben auch einen Instagram-Kanal. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also das ist ja so ein Gesellschaftsproblem, was wir haben, dass wir viel zu überflutet sind mit Informationen. Nicht nur bei den Hunden, auch bei den Kindern oder generell im Umgang. Zwischenmenschlicher Umgang leidet ja auch sehr darunter. Und also was ich immer sage, okay, man kann sich das alles angucken, man darf sich auch Informationen holen. Nur ist dieses über den Tellerrand hinausschauen und wirklich mitdenken und reflektieren, nicht alles direkt stumpf anwenden auf den eigenen Hund. Und was ich auch finde, dass sich gesund abgrenzen von den Sachen, weil, also ich habe das Gefühl, durch diese ganze Überinformationsflut haben die Menschen eben auch kein gutes Bauchgefühl mehr. Und da sind wir ja alle von auch betroffen. Also wir alle lassen uns auf einer gewissen Art und Weise influenzen.
Manipulieren.
Und also auch beeinflussen. Man hört so viele Sachen von allen Seiten, dass da herauszufiltern, was das Richtige für mich ist, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ne? Das, ich sage immer so, ja, fragst du 10 Menschen, hast du 15 Meinungen. Und das ist im Hundetraining auf jeden Fall so der Fall. Und da gibt es nicht so diese eine Meinung dann. Und ja, abgrenzen finde ich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich abgrenzen darf. Also Inspiration holen, ja, aber dann eben sich nicht darunter stressen, keinen Druck machen lassen, sondern eher abgrenzen und gucken, was passt zu mir und meinem Hund. Und das ist schwierig. Und da braucht man schon wieder fast Hilfe eigentlich bei.
Also wo ich auf jeden Fall aufpassen würde, ist halt, es gibt da so sektenhafte Kanäle, die halt sagen, es geht nur so und das andere ist total böse oder schlecht. Also diese,
so Extreme.
Diese Extreme, genau. Also beide Extreme. Also ne, alle Extremen sind, finde ich, also alles, was extrem ist, sollte man eher mit einem guten Auge, Bauchgefühl drüber schauen und gucken, ob das wirklich so ist, wie die das so verbreiten. Also diese Polarisierung, ist meistens immer schlecht. Also das heißt, ne, natürlich kann man sich von jedem was mitnehmen. Da gibt es bestimmt, wo man sagt, ach guck mal, das würde auch zu meinem Hund passen oder zu mir passen. Aber man sollte sich da nicht irgendwie beeinflussen lassen und sagen, okay, es geht nur so. Und das ist schon für mich schon so ein Ausschlusskriterium, wenn jemand sagt, es geht nur so.
Ja, und für Ersthundehalter ist das ganz schwierig, das herauszufiltern, ne? Und das zu erkennen, dass das halt nicht der richtige Weg sein kann, wenn es so intolerant ist oder so eingeschränkt einfach ist der Trainingsweg. Dann sieht man hier irgendwie ein Reel, wie man Impulskontrolle übt, dann sieht man da das nächste Reel, wie Impulskontrolle, also man hat dann irgendwie tausende von Reels, wie Impulskontrolle geübt wird, aber keiner weiß eigentlich so richtig, oder macht es dann auch nur so punktuell, also das erleben wir ja ganz oft, dass halt Sachen nicht mehr so richtig zu Ende geführt werden, nicht mehr dran geblieben wird. Und dieses Punktuelle, das spiegelt ja auch fast Instagram wieder. Man, dieses punktuelle Scrollen, heute mache ich dies, morgen mache ich das, nächsten Morgen mache ich das. So, also das sind so viel zu viel, ich will gar nicht sagen Input für den Hund, aber es ist
durcheinander, ne? Ist keine Struktur.
Keine Struktur, kein Plan richtig. Und ganz viel auch dieses, ich finde auch Training an sich ist auch sehr überkandidelt. Also es nimmt so viel Raum ein bei den Menschen. Ne? Ich muss das trainieren und ich trainiere
der
jeden
Druck
Tag
ist wahnsinnig hoch.
Ja, Wahnsinn. Also das habe ich mit meinen Hunden, also ich habe jetzt 7 Hunde gehabt, ich habe nicht mit meinen Hunden jeden Tag trainiert.
Nein, hast du nicht?
Nein, ich habe keine Checkliste gehabt, heute sitzt Platz bei Fuß, nein, also nee. Und das machen aber viele, ne? Ich übe jeden Tag Impulskontrolle. Boah, das, also habe ich Respekt vor, ich hätte da keine Lust zu. Und ich glaube, dass das auch Social Media oder diese Überinformationen suggeriert, dass wir das täglich machen müssen.
Ich meine, der Alltag mit dem Hund ist ja schon Training.
Das Training. Genau, ist schon Training. Genau, der Alltag ist schon Training und da müssen wir jetzt ja nicht noch, und oder das ist dann eben auch das Thema, dass halt Training ist ja immer so als abgeschlossene Einheit dann mit Anfang und Ende. Dabei ist der Alltag, also Impulskontrolle sollte ja in den Alltag eher mit einfließen. Und nicht nur als abgeschlossene Trainingseinheit stattfinden. Kann man machen am Anfang, aber dann ist da der Alltagstransfer und den haben nämlich viele nicht. Also auch viele in Hundeschulen, die kommen dann halt, machen bei uns die Übung und trainieren und das funktioniert. Und auch wenn wir mobil arbeiten, ohne Zaun, haben viele Schwierigkeiten mit dem Alltagstransfer, weil dieses in den Alltag mit reinzunehmen, und das ist halt auch so ein Thema von Instagram und Co., dass wir eigentlich fast gar keinen Raum mehr dafür haben, das mit in den Alltag einzunehmen. Also entweder wir müssen uns zwingen, da mal so ein Zeitfenster frei zu schaufeln, um dann mit dem Hund Training zu machen. Aber das so einfließen zu lassen, fällt vielen schwer. Ich bin ein bisschen abgeschnitten. Ja.
Also ich höre raus, grundsätzlich Medienkompetenz hilft in vielen Bereichen weiter. Also ich weiß, ich bin ja jetzt gerade vor 2 Jahren, aber vor 2 Jahren bin ich ja Mama geworden. Und da war ja mein Instagram-Algorithmus hat sich ja da sofort drauf eingestellt.
Baby, ne? Babyerziehung.
Schwangerschaft über Neugeborene, über Kleinkindphase. Ja. Und ich muss sagen, dass ich mir da gute Sachen teilweise rausziehen konnte und mich das wenig verunsichert hatte, weil ich diesen Prozess von kritisch mit Beiträgen umgehen und gucken, sich nicht auf solche Hyper-Dinger stürzen, wie du es genannt hast, diese Extreme und dieses sehr manchmal ein bisschen sektenmäßig laute, polarisierende, hast du gesagt. Genau, dass mich sowas nicht anzieht und ich eine ganz gute Medienkompetenz, würde ich sagen, habe oder ein gutes Gefühl für Menschen. Was steckt dahinter? Will mir hier jemand gerade was verkaufen oder was ist die Intention? Wie abgeklärt sind diese Fakten? Und dann auch, wenn ich das dann für mich rausgenommen habe in dem Alltag, da sehr gut bei mir sein konnte und sagen konnte, was macht hier gerade für mich und mein Kind vielleicht Sinn? Und was konsumiere ich einfach nur so, weil ich es vielleicht spannend finde, was andere dazu sagen und was es da so gibt in diesem Internet. Und diese Kompetenz habe ich teilweise vielleicht auch erlernt, weil es bei den Hunden so schwierig ist. Auch, weil ich da das Glück habe, privilegiert zu sein, vielleicht auch aus einem Haushalt zu kommen, wo ich so eine Kompetenz sowieso mitbekommen habe. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr man diese Kompetenz hat, sei es vielleicht auch, weil man das in der Schule gelernt hat, das wäre ja total toll, oder weil man da irgendwie so, ja, das irgendwo mitbekommen hat schon mal, vielleicht auch, weil man das auf der Arbeit irgendwie braucht, um zu recherchieren oder so, desto mehr kann man sich eigentlich zutrauen, sich da reinstrudeln zu lassen. Je weniger man das kann, desto besser wäre es, sich lieber an eine Person zu halten, der wie
Kompetenzen
eine
hat, ja.
Genau, wie eine fachkundige Person. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
Nee, genau
wie
so.
Seht ihr das?
Nee,
genau
total. So, ja. Ja, total. Es ist, weil es macht einfach diese Verunsicherung, die entsteht, wenn ich es nicht richtig filtern kann und mich nicht richtig abgrenzen kann, diese Verunsicherung verursacht es, dass ich mich einfach sehr weit von meinem eigenen Hund auch entferne. Also ich habe das Gefühl, dass viele ihren Hund dann auch gar nicht mehr richtig fühlen können, weil sie so in diesem Trainingsmodus sind. Ich muss das trainieren, ich muss das trainieren, ich habe das gesehen und jetzt probiere ich das mal aus. Also es ist so viel, dass das Gefühl für das Tier dann auch ein bisschen verloren geht.
Wie so ein
Algorithmus.
Nein.
Der Hund als Algorithmus,
so ein Roboter, was jetzt funktionieren muss. Ne? Also irgendwie jetzt das Emotionale oder das, was der Hund für ein Bedürfnis hat oder wie der Weg mit dem Hund vielleicht anders besser wäre. Das Gefühl haben die meistens gar nicht, weil sie halt immer zu hören bekommen, es muss jetzt so und so laufen im Thema Leinenführigkeit oder man macht Rückruf nur so, ne?
Naja, und das eigene Gefühl auch, ne? Also durch diese Überinformationen gehen ja eben auch das Gefühl für sich selbst ja auch verloren. Also ich bin müde und scrolle abends durch Instagram und durch das Licht und durch diese bewegten Bilder komme ich nicht in den Schlaf. Also man verliert sich ja selbst auch ein bisschen dabei, wenn man eben nicht die Kompetenz hat, sich abzugrenzen. Dass man
also ich habe nicht gesagt, dass ich kein Doomscrolling betreibe. Das will ich jetzt sagen.
Ich mache das auch und ich weiß das auch, ne? Aber das genau.
Aber du
das,
kannst es besser differenzieren.
Das Gefühl für
du kannst
sich,
besser differenzieren.
Genau, das Gefühl für sich selbst. Also was brauche ich an Informationen und was hilft mir jetzt auch mit meinem Hund? Also ich muss ja erstmal mich selbst fühlen, bevor ich überhaupt den Hund fühlen kann, sag ich mal. Und auch so Sachen werden dann auch gemacht, also erleben wir auch in der Hundeschule, wenn dann Menschen kommen mit ihrem Hund, ja, das habe ich jetzt bei Instagram gesehen, ich mache das jetzt so und so und dann denke ich so, hey, das passt gar
oder
nicht
auf YouTube.
Zu euch. Ne?
Ja.
Also, YouTube, oder auf YouTube, also da werden da die wildesten Methodiken ausprobiert, wo du denkst, okay, das passt jetzt nicht zu deiner Hunderasse oder Hundetyp, aber mach mal, probier mal aus, sag mal, ob es funktioniert, ne? Wenn nicht, komm wieder, dann hören wir uns. So, also ja, es wird halt einfach wild rumprobiert und das macht's, also ich finde die Hunde auch alle ziemlich durchgenudelt. Also die sind einfach, was die alles mitmachen heutzutage, was die auch an Sachen ausprobiert bekommen und eben nicht bis zum Ende, immer nur so dieses Punktuelle. weil in so einem Reel, das ist 90 Sekunden, da kannst du ja auch nur punktuell Sachen zeigen. Du kannst kein ganzes Training von Anfang bis Ende zeigen. Ne? So, das geht
ja. Ja, oder ein YouTube-Video, was mit einem Schäferhund-Welpen vorgeführt wird und dreimal gefilmt und dann zusammengeschnitten wird, zeigt ja nicht die Realität.
Die Realität, genau. Und das verursacht natürlich auch viel Druck, weil dann sitzt da dieser kleine süße Welpe, der so artig mitarbeitet, und dann haben die Menschen selbst ihren Schäferhund-Welpen und denken so, wieso arbeitet dann meiner nicht so artig mit? Wieso ist der denn jetzt ja? Das hören wir ja ganz oft. Mein Hund, also die Hunde sind heutzutage alle so, es liegt am Hund und der ist ganz schwierig oder der ist irgendwie, mein Hund ist anders als die anderen Labradore oder was auch immer. Wo ich denke, es kann natürlich sein, dass man mal so einen Querschläger dabei hat, aber ich würde es nicht generalisieren, dass alle Labradore heute oder dass die alle irgendwie außergewöhnlich sind oder so. Es ist einfach viel auch Erziehung dann dabei.
Also vielleicht so ein bisschen als Entlastung. Ich kenne kaum jemanden in den Welpengruppen, der von der Intensität und der Dickhäutigkeit seines Labradors nicht überrascht war. Also ich würde sagen, eher 95% hatten nicht damit gerechnet, dass die so viel Wumms haben.
Und auch da sehen wir halt nur diese süßen, schönen Bildchen bei Instagram von diesen, die sind halt wirklich zuckersüß, wenn die Welpen sind, mit ihren Kulleräuglein. Also das sind doch, also ich finde, es sind sehr hübsche Hunde und sehr süße Welpen. Und dann sieht man die da in diesem Reel über diese Wiese flitzen und das ist so putzig. Und das will man auch haben. Und dann kommt er nach Hause, dieser putzige Instagram-Reel.
Dann ein ganz anderer.
Also das ist, da sind viele überrascht, auf jeden Fall, ja. Und auch dann überfordert schnell.
Also kann man zusammenfassend sagen, ihr würdet nicht raten, gar nichts anzugucken, alles zu meiden, aber wenn, dann mit Platz, das zu hinterfragen oder sich das also von ExpertInnen nochmal einordnen zu lassen.
Man lässt sich ja trotzdem irgendwie so leiten, ne? Also man guckt ja trotzdem irgendwie die Videos an und dann, also verbieten würde ich es nicht, aber ich würde dann sagen, klar, und dann einfach eigene Meinung bilden, gucken, ob es irgendwie für mich und für meinen Hund der richtige Weg oder die richtige Strategie ist.
Mhm. Und am besten. Und es gibt ja auch gute Sachen.
Ja, genau.
Es gibt ja auch.
Ja, genau. Total.
Wir sind ja alle auch auf Instagram und so aktiv.
Und also ich lasse mich auch inspirieren.
KollegInnen da, die vielleicht auch mehr versuchen, Dinge einzuordnen, nicht so laut sind, mehr zum Gefühl zurückzuführen. Mhm. Also da geht ja auch der Trend vielleicht sogar so ein bisschen hin.
Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch gut. Also ich lasse mich auch inspirieren, finde auch manchmal dann auch so einen Perspektivenwechsel, anderer Blickwinkel auf Blickwinkel auf bestimmte Sachen oder auch so manchmal auch Formulierung, die dann eben Kolleginnen, die es halt nochmal anders rüberbringen, und das helfen, kann auch sehr inspirierend für uns sein, ja. Mhm. Finde ich auch cool. Aber ich habe es eben mit meiner letzten Hündin jetzt selbst auch gemerkt. Also ich habe mich da auch schon wieder sehr unter Druck setzen lassen und influenzen lassen, weil eine Kollegin hat einen ähnlich alten Hund zur gleichen Zeit bekommen und die war dann ein halbes Jahr später schon viel, viel weiter und hat dann da so tolle, süße, schöne Reels gepostet. Und ich dachte, oh Mann, ey, wieso ist die denn jetzt schon so weit? Und ich habe das so wirklich so, Mann, wieso habe ich denn jetzt hier so Probleme mit meinem Hund? Und dann, aber im Endeffekt war es ein ganz anderer Hundetyp, also ganz andere Rasse, ganz anderer Hundetyp, ganz
Voraussetzung.
Andere Grundvoraussetzung. Ja, ne, also es ist einfach ein Unterschied, ob du einen Hund vom Züchter oder einen Second-Hand-Hund nimmst, der schon 4 Vorbesitzer hat. Also das ist einfach eine andere Grundbasis da. Und sich davon frei zu machen und zu sagen, es ist völlig okay, dass sie so weit ist mit ihrem Hund. Und ich bin in einem Jahr auch dort. Also das, ja, da muss man ein bisschen aufpassen und cool ist aber, wenn man es erkennt und wenn man sich dann davon frei machen kann. Ja.
Das heißt, wäre das irgendwie eine Lösung, wenn man das Handy ausgemacht hat, danach zu gucken, wie ist mein Gefühl gerade? Also hat mir jetzt hier jemand nur schlechtes Gewissen und Angst eingeredet also könnte man darüber irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr wieder ins Gefühl kommen?
Also wenn ich jetzt irgendwie so müd sehe, wo ich sage, boah, nee, es geht ja gar nicht, dann weiß ich nicht, blockiere ich die, den Account, weil ich das nicht mehr sehen möchte. Man kriegt das ja meistens durch den Algorithmus immer wieder gesehen. Dann versuche ich da gar nicht zu gucken oder zu ignorieren. Kann man ja auch machen, wenn man irgendwie Reels sieht, die einen dann eher so deprimieren oder auch dann, also auch manche machen mich auch wütend. wo ich dann sage, hallo, das passt gar nicht, ne? Das hören sich viele oder sehen sich viele Leute an und dann, so würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, wie das gerade hier im Reel gezeigt oder erklärt wird.
Ja, also genau, das wäre eine gute Idee, Jona, dass man Handy ausmachen und dann gucken, wie fühle ich mich jetzt gerade? Bin ich wütend? Bin ich frustriert, weil mein Hund noch nicht so weit ist? Oder traurig? Habe ich Druck von außen, weil ich denke, ich muss das auch umsetzen? Also was steht denn dahinter? Im besten Fall, also eigentlich soll ja Instagram ein Belohnungssystem triggern und im besten Fall finden wir uns gut danach, aber das ist ja im seltensten Fall wirklich so, dass man sich wirklich gut fühlt.
Inspiriert, oder? Ja. Im besten Fall auch.
Inspiriert wäre cool, ja. Das wäre eigentlich die beste Variante, wenn ich mich inspiriert fühle oder auch motiviert. Also manchmal auch so gerade was so, ich habe sehr groß das Thema Hundephysio, also meine Hunde muss täglich Physio machen und da hole ich mir wirklich sehr viel Inspiration oder auch so Motivation und denke, oh ja, das können wir jetzt mal nächste Woche als Thema mal angehen. So, ne? So. Das ist, das fand ich schon cool, also mal dann einfach mehr Motivation und Inspiration auch zu holen. Aber dann setze ich mich auch bewusst hin und mit dieser Arbeitsaufgabe, ich hole mir jetzt mal Inspiration. Also nicht, dass ich nur scrolle, sondern ich gucke dann wirklich, gibt es irgendwie Ideen, gibt es irgendwie Sachen, die ich mit in unser Programm mit einnehmen kann dann. Dann fühle ich mich gut.
Ja. Ich habe noch eine Frage, wieder anderer Bereich. Wir springen jetzt nochmal von den Medien rüber. Und zwar, was würdet ihr denn sagen, wie doll verändert sich ein Leben, wenn ein Hund bei einem oder bei der Familie einzieht?
Ganz stark.
Also ich finde,
es ist schon,
ja,
also wie
ich
beim,
auch.
Beim Kind ja auch. Ist, also du kennst es ja auch irgendwie, dass du seitdem du ein Kind hast, hast du wahrscheinlich einen anderen Alltag, Arbeitsalltag oder generellen Alltag auch mit den Hunden, weil das Kind ja schon im Mittelpunkt steht. Und ich glaube,
du hast ja auch Kinder. Was würdest du sagen vom Unterschied, vom Level von das erste Kind kam?
Level sehr hoch und sehr stressig.
Ja, oder zum Level der erste Hund kam im Vergleich bei dir jetzt. Das ist ja auch individuell, je nach Hund und Kind, aber
ich glaube, mit dem Hund war es, also für mich war es mit dem Hund einfacher als mit dem, mit dem Kind.
Ja, voll,
ja,
oder?
Also mit dem Kind ist schon mal nochmal, also Kind ist nochmal, finde ich nochmal, also hast du mehr Verantwortung, ist auch dein Kind, ne?
Und das schläft nicht so viel. Ja, also okay, am Anfang schlafen die schon viel, aber
meine nicht, 3 Monate. Ich habe ein Schreikind gehabt. Das erste war ein Schreikind. Das war schon eine anstrengende und auch schwierige Zeit. Ich glaube, mit den Hunden war es damals einfacher, fand ich jetzt so. Kann aber auch sein, dass es vielleicht so lange her ist, aber so was ich noch in Erinnerung habe, fand ich es mit den Hunden einfacher. Und mir hat es mich eingeschränkt, mit den Hunden natürlich beruflich so ein bisschen schon, damals Studium, da muss ich immer meine Eltern mit ins Boot nehmen, die mussten mir ein bisschen mich unterstützen und meinen Bruder, da habe ich viel Unterstützung bekommen. Wie siehst du das, Yvonne?
Also ich finde auch, das Leben ändert sich schon stark. Also man muss einfach wesentlich mehr organisieren. Es dreht sich mehr um die Hunde, weil die müssen ja versorgt werden. Du musst irgendwie Gassi gehen, du musst die füttern, du musst irgendwie ein neues Körbchen kaufen, neues Geschirr kaufen. Ich muss jetzt gerade eine neue Hundebuchs kaufen. Also da muss man halt gucken, vergleichen, ausmessen. Also es sind viele, viele kleine Alltagsgeschichten, die sich um den Hund drehen. Aber ich habe zwar keine Kinder, aber Neffen. zwei Neffen. Und da merke ich es, wenn ich da zu Besuch bin, auch über längere Zeit immer, dass also mit einem Hund ist es schon wesentlich einfacher als mit dem Kind dann, ne? Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Und dann kommt es natürlich drauf an, wie dein Hund mit dir zusammenlebt. Also meine Hunde begleiten mich wirklich nur in meinem Leben, ne? Also ich, die müssen sich auch meinem Alltag anpassen, meinen Rhythmus an. Ich habe keine festen Arbeitszeiten, ich arbeite jeden Tag anders. Ich bin sehr viel unterwegs, bin alle 4 Wochen in Bielefeld dabei, Muster verarbeiten. Da müssen sie halt mitkommen, mitlatschen und mal auch mal länger im Auto sein. Und das wäre mit Kindern, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Aber es ist schon, also es nimmt schon viel Raum ein, so ein Hündchen.
Unterschätzen viele.
Ich habe ja auch jahrelang viele Hunde gehabt. Also ich war immer mehr Hundehalterin, hatte immer 4 Hunde, 4 bis 5 Hunde sogar. Heute frage ich mich echt, wie ich das gemacht habe. Das weiß ich schon gar nicht. Und das waren auch 3 Rühen und 1 Hündin. Also, oder 4 Rühen dann zur Spitzenzeit. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Ging irgendwie. Aber heute schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Aber das war schon, da hat sich dann natürlich wirklich auch sehr, sehr viel um die Hunde gedreht. Wenn du, also mehr Hundehaltung, ist nochmal echt eine andere Nummer.
Mhm. Hm. Also, was würdet ihr sagen von den Vorstellungen, was viel Raum und Zeit einnimmt, zu was es dann wirklich ist? Also, was so ein bisschen hinter der Frage steckt, ist, Vorstellungen sind ja, ach krass, man, vielleicht hattet ihr auch so komische Sachen. Ich dachte, wenn man einen Hund hat, dann muss man früh morgens aufstehen. Und deswegen wollte ich nie einen Hund haben, weil ich dachte, also früh morgens aufstehen und ich, das geht gar nicht. Turns out, meine Hunde müssen gar nicht früh aufstehen. Mein Kind übrigens also auch, die Hunde alle schlafen einfach.
Ja.
So lange, wie ich schlafe, weil die an mein Leben angepasst sind. Aber das war zum Beispiel so eine Vorstellung. Und vielleicht hattet ihr ja auch sowas, wo man denkt, das nimmt richtig viel Raum und Zeit ein. Und was dann aber wirklich Raum und Zeit einnimmt. Wie würdet ihr das einschätzen?
Also ich hatte damals bei meinem Labrador, wollte ich ja alles richtig machen, und dem hatte ich feste Fütterungszeiten. Eigentlich so ein bisschen wie bei dir mit dem frühen Aufstehen, ne? Also feste Fütterungszeiten, und das hat mich unfassbar eingeschränkt, weil ich war Studentin, gerade frisch nach Bremen gezogen, Studentin, dann dieser Labrador-Welpe, und der hat mich halt, weil der einfach Routinenliebhaber war, der hat mich wirklich jeden Tag um punkt 6 Uhr wach gemacht. Das ist egal, ob ich dann nachts um 3 erst ins Bett gegangen bin oder um 4. Und auch dieses so, ich muss um 18 Uhr nach Hause, auch wenn wir gerade am Badesee sind oder lernen oder was auch immer, weil der Hund muss gefüttert werden.
Oh Gott.
Also da habe ich mir als Ersthundehaltung damals sehr viel Stress gemacht, und das hat unfassbar viel Raum eingenommen, diese, weil der Labrador ja auch so gerne isst. Diese Fütterung des Hundes oder diese Fürsorge des Hundes. Und das ist aber alles, das habe ich auch ziemlich schnell, Gott sei Dank, verworfen. Ich gemerkt habe, es passt nicht zu mir und meinem Leben. Ich habe gar keine Fütterungszeiten jetzt mehr. Und das ist so, also viele halten sich so an so Kleinigkeiten auf, die man aber wirklich echt hinten runterfallen lassen kann. Also entweder nehme ich jetzt Futter mit, habe das unterwegs dabei, manchmal auch einfach nur in so einer Kacktüte, kommt das halt mit. Ach ja, stimmt, brauche noch Futter für die Hunde. Wenn ich vergesse, dann kaufe ich auch mal was im Supermarkt, dann gibt es auch mal nur ein Brötchen oder so. Also so diesen Stress zu machen, also dass es Raum einnimmt mit der Versorgung des Hundes, das. Also auch Gassi gehen ist ja auch so ein Dauerbrenner. Mhm. Wie viel muss ich eigentlich Gassi gehen? Und dann rennen die 5-mal am Tag 45 Minuten mit ihrem gestressten Hund durch die Stadt.
Ja, würdet ihr sagen, das ist oft so, oder? Dass man hört noch von ErsthundehalterInnen, dass die 4-mal am Tag rausgehen. Teilweise auch. Also ich habe vor allem Hunde mit Ängsten, und die denken dann, sie müssen 4-mal am Tag rausgehen, weil der Hund braucht ja irgendwie was Schönes. Mhm. Und ich dachte so, lass mal, mach mal ruhig.
Ja. Ja,
also einmal am Tag im Garten und dann noch einmal abends oder so, wenn es ruhig ist.
Dauerbrenner.
Stress sind teilweise die Hunde davon dann.
Ja, genau. Ja, und das ist halt so, also gerade diese Hunde, die dann so reizüberflutet sind, gestresst sind, ängstliche Hunde, Hunde, die, auch wenn die frisch ankommen aus dem Ausland, weißt du, so, dass dann auch gleich dieses, dann auch 4-5-mal am Tag rauszugehen, das ist total crazy. Und das nimmt halt aber so viel Raum ein bei den Menschen, weil sie denken, sie müssen das machen, sonst versorgen sie ihr Hund nicht richtig. Wir haben ja alle so eine Fürsorgepflicht für unseren Hund. Und das hat ist so ein bisschen verschoben dann, und das sind Sachen, die kann man wirklich sehr gut mal einfach nach hinten wegfallen lassen.
Bei mir war das das schlechte Gewissen, glaube ich. Das habe ich so unterschätzt. Habe ich teilweise immer noch, gebe ich zu, wo es eigentlich total Quatsch ist. Das war, glaube ich, das Erste, was ich so für mich gelernt habe. Habe ich so ein bisschen unterschätzt, dass man da schnell, weil diese Fürsorgepflicht, wie du schon gesagt hast, Yvonne, die ist ja da. Und man verfällt sofort in ein schlechtes Gewissen, und dann lässt man halt dann Dinge zu oder, keine Ahnung, macht dann Dinge, die man vielleicht hätte nicht gemacht, wenn man halt dieses schlechte Gewissen nicht hätte.
Beschäftigung jetzt, oder was meinst du? Oder?
Spaziergang, eine Fütterung gar nicht. Beschäftigung auch weniger, weil ich das nicht. Ich glaube, wenn ich mal irgendwie länger gearbeitet habe oder so und die Hunde ein bisschen länger zu Hause waren, als vielleicht irgendwie geplant, dann hatte ich da schon ein schlechtes Gewissen. Also doch.
Und das nimmt jetzt dann, das nimmt dann auch viel Raum ein, diese Gefühle, die Gedanken an den Hund, ne?
Mhm.
Ja. Und das haben ja auch viele, dieses schlechte Gewissen, dass sie nicht genug machen, nicht genug Beschäftigung, Spaziergänge. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr viel Raum einnimmt bei den Menschen.
Was ich glaube, was auch noch unterschätzt ist, dass da einfach eine neue Beziehung dazukommt. Also auch in einer
Auch Reibung haben kann.
Ja, und auch in einer Familiensituation. Also vorher stellt man sich vor, wenn ich mir ganz doll viel Mühe gebe, dann wird das ja alles richtig laufen.
Ja, genau.
Wenn ich genügend Liebe reingebe, dann kommt ja alles zurück. Und diese Vorstellung von, ein Hund bedeutet kümmern, also habe ich genügend Geld für Tierarzt, habe ich genügend Geld für Futter, kann ich häufig spazieren gehen oder so, sind so Gedanken vielleicht vorher. Aber was ihr sagt, schlechte Gewissen, aber auch die Beziehung, also so Sachen nehmen Raum ein, mit denen man vielleicht gar nicht so gerechnet hat, oder?
Na, dass er auch immer präsent ist, der Hund, ne? Und eben man viel organisieren muss, auch mit Urlaub, Autofahrten, was auch immer. Oder jetzt ist Sommer, kannst du nicht mehr so viel den Hund mitnehmen und dann muss das schon, meine Hündin kann nicht so gut alleine bleiben, da muss ich schon echt wirklich viel organisieren und gucken, wie kriege ich das hin. Ja, entweder kümmern sich die Nachbarn oder ich muss die wirklich teilweise, ich habe die auch schon mal eine Hundepension gefragt, wenn ich jetzt mal wirklich mir mal Möbel kaufe oder den Garten irgendwie mache, dann muss die in die Hundepension, weil ich dann einfach mehrere Stunden weg bin und das im Sommer schlecht ist für sie. So, ne? Also kann ich sie nicht mit dem Auto lassen. Also das sind so schon dann viele organisatorische Sachen, die auch auf einen zukommen. Das unterschätzt man auch am Anfang. Ne? Das nimmt dann auch, je nachdem, was man für einen Hundetyp hat, viel Raum ein. Oder was ich, das ist das schöne Beispiel, ne, Mustafa mit Carlotta, wenn ich immer bei Mustafa bin.
Kaka.
Ich habe also, ich habe eine junge Schäferhündin, die ist 2 Jahre alt, sehr verhaltensoriginell auch, und die hat ein Problem, dass sie sich an 9 Orten nicht lösen kann. Und ich bin ja alle 4 Wochen schlafe ich in Bielefeld, weil ich dann im Bad Salzuflen bei Mustafa mit ihm zusammen Workshops und Seminare gebe oder Intensivcoaching. Und die hat das Problem, dass sie in Bielefeld nur an einer Wiese sich lösen kann, auf einer Wiese. Die ist aber 20 Minuten von meiner Unterkunft entfernt. Und wir gehen seit über 2 Jahren, gehe ich jetzt alle 4 Wochen, latsche ich mit der durch Bielefeld und sie pinkelt und kackt nirgendwo anders. Was das für Zeit und Raum einnimmt. Ja, auch nachts um 2:30, wenn der Hund Durchfall hat, muss ich wirklich diese 20 Minuten latschen im Schlafzeug zu dieser einen Wiese, damit der Hund sich da lösen
und
kann.
Und was, wenn nicht? Explodiert die dann? Oder?
Die macht nicht. Die hat dann also bis zu 3 Tage jetzt schon aufgehört. Ich habe es echt durchgezogen, 3 Tage lang.
Habe ich auch nicht gedacht, aber
nicht
echt
gepinkelt und nicht gekotet. Das ist schon krass. 3 Tage lang. Und ist dann natürlich unruhig, hat Schmerzen dann auch ab einem gewissen Punkt, ist dann irgendwann nicht mehr gesund.
Beharrlich.
Schläft nicht, ne? Und muss dringend und kann nicht loslassen.
Aber
ja, und ich bin mit der auch schon 6 Stunden durch Bielefeld gelatscht und die hat nicht gepinkelt, bis ich zu dieser Wiese dann
auf den Weg gekommen bin. Das ist ja auch
speziell. Sie macht bei uns auch, ne? Also bei uns auf dem Platz macht sie zum Glück auch.
Ja, also ich fahre zu Mustafa, da geht's dann, ja, genau. Eine halbe Stunde entfernt, damit ein Auto mal eben. Ja, aber so eine Sachen können dir halt auch passieren. Das nimmt dann auch viel Raum ein, ne? Wenn du so spezielle Verhaltensweisen hast oder generell auch Hunde, die so Verhaltensauffälligkeiten haben, störendes Verhalten haben, Hundebegegnung, Pöbeln. Das kann, glaube ich, auch ganz schön viel Raum im Leben einnehmen.
Mhm. Meine letzte Frage an euch. Gibt es so eine Sache, wo ihr sagt, die habt ihr über euch selber gelernt, als ihr HundehalterInnen wurdet oder als ihr angefangen habt, in dieses Thema Hund einzusteigen?
Grenzen setzen. Das kann ich vom Typ
her
nicht
gut.
Denken. Bei den Hunden habe ich es gelernt und dann konnte ich es auch bei Menschen anwenden.
Ah, ja.
Das riecht gut.
Ja.
Das ist cool, ja. Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, über diese Frage. Ich finde die mega gut. Ich habe jetzt 7 Hunde gehabt und man sagt ja immer, man bekommt den Hund, um irgendwas dazuzulernen. Und das habe ich mich auch wirklich bei jedem Hund gefragt, was ich so dazugelernt habe. Ich habe gar nicht so diese eine Sache. Also es sind unterschiedliche Sachen von Geduld, Warten, also alles so was einen selbst auch so triggert oder was man nicht so gut kann. Ich habe Warten gelernt, Akzeptanz von Charakterzügen und Persönlichkeiten. Das zu akzeptieren und anzunehmen und nicht irgendwie verändern zu wollen, so, sondern einfach, das ist jetzt so, wie es ist. Mein letzter Hund hat mehr Frustrationstoleranz auf jeden Fall. Da sind wir gerade noch im Arbeitsmodus. Sind wir noch dabei, das zu bearbeiten. Also der Hund und ich auch. Ja, und abgrenzen, glaube ich. Also abgrenzen mich auch vom Hund, von auch beißende Hunde. Also Hunde, die beißen, dass das nicht immer persönlich gemeint ist mir gegenüber, sondern einfach auch mal aus dem Effekt heraus passiert oder weil der Hund Themen mit sich hat und das gar nichts mit mir zu tun hat.
Sich das Thema Aggression habe ich auch, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eher so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin eigentlich, aber durch die Hunde, die halt dann auch mal einen sagen, hier, ich finde es gerade nicht gut, dass du in meiner Nähe bist, habe ich auch mal gelernt, mit Aggression umzugehen. Natürlich auch bestimmte Workshops, die ich auch besucht habe, wo halt dann so heftige Hunde waren, wo ich einfach mal gelernt habe, damit ja klarzukommen, dass es nicht persönlich ist, wie es gerade Yvonne gesagt hat, dass es nicht persönlich gegen mich ist, sondern ja, dass es halt dann das Thema bei Hunden gibt und seitdem kann ich auch viel besser damit umgehen und war für mich eine sehr gute Erfahrung, das mal so ranzulassen, diese Aggression bei Hunden und da auch mal umzugehen und da nicht mal diese Befürchtung zu haben. Kennen wahrscheinlich viele Hundetrainer, die neu starten und dann das Thema Aggression das erste Mal erleben, macht ja was mit einem. Und da mal sich mal auseinanderzusetzen, das war für mich auch eine coole, tolle Erfahrung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für die Beantwortung der ganzen Fragen und schön, dass ihr zurück als zu Gast gekommen seid jetzt.
Ja, danke für die Einladung, war richtig schön. Sehr gefreut.
Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Nachmittag noch. Mhm. Hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Ja,
und sehr gerne. Bin mal gespannt, was so kommt als Reaktion auf die Folge, ob auch ein paar ErsthundehalterInnen
sich
zurückmelden.
Das wäre toll.
Macht's gut, ihr zwei.
Danke für die Einladung.
Mach's gut, tschüssi.
Für den tollen Podcast heute. Ciao.
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 Das war sie, die Folge zum Thema ErsthundehalterInnen. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, zum Beispiel wie es euch damals ergangen ist, als euer erster Hund eingezogen ist, dann findet ihr uns auf Instagram unter canis-kynos und mich findet ihr auch auf Instagram unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!